Wir fahren fort in unserer Reihe mit den sogenannten vier Solis. Und nachdem wir Solus Christus betrachtet haben, allein durch Christus vor 14 Tagen und letzte Woche allein durch Glauben, allein durch Gnade kommen wir heute zu Sola Fide, allein durch Glauben. Wenn wir uns in diesen Tagen mit dem Reformator Luther beschäftigen und 500 Jahre Reformation feiern, dann tun wir das tatsächlich, weil tatsächlich ein weltveränderndes Ereignis war. Und dieses Ereignis hatte unvorstellbare Auswirkungen, nicht nur bezogen auf das Christentum, sondern auch gesellschaftlich löste die Reformation große Umwälzungen aus. Und auch wenn wir nicht glauben würden, würden wir von dem, was dort in Wittenberg begonnen hat, profitieren. Und das war alles ausgelöst wie durch einen kleinen Mönch, wie die Feinde zu Luther sagen, dem kleinen Mönchlein Luther. Luther, dieser Mann, ein Mönchlein, der irgendwo wahnsinnige Kämpfe gekämpft hat. Und während wir einerseits über diese Umwälzung staunen, fragen wir uns als Christen, was waren die Grundgedanken der Reformatoren? Was war letztlich die geistliche Dimension dahinter? Und während wir einerseits selbstverständlich heute sagen, und da bin ich sehr glücklich drüber, wir wissen um diese vier Alleins und die bedeuten uns etwas. Und das ist so selbstverständlich, aber ich möchte gerne heute noch mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, das war gar nicht selbstverständlich. Und der Luther kämpfte tatsächlich übermenschliche Kämpfe. Und zwar Kämpfe an, aus meiner Sicht, sehr, sehr vielen Fronten, was wir uns gar nicht vorstellen können. Sarah hat vorhin das gesagt, er hatte Angst und Ängste und Zweifel und er kämpfte für sich persönlich um seinen Glauben. Und er musste sich über seinen Glauben klar werden. Und dann kam er mit vielen Dingen in der Kirche in Verbindung, hörte viele, viele Dinge, die er nicht verstand. Und das musste er geregelt kriegen. Aber der Kampf ging weiter. Er musste auch gegen das Unverständnis seiner Freunde kämpfen. Und wer den Luther getroffen haben, die Freunde haben nämlich zum Teil Luther missverstanden und das ganze Schiff versucht, in eine andere Richtung zu führen. Und er musste sich aber auch, und das war noch viel schwerer, und das können wir uns gar nicht heute mehr in unserer freiheitlichen Welt vorstellen, er musste sich gegen den Klerus und gegen den Papst durchsetzen und auch behaupten. Und das bedeutete unter anderem, dass er die Bulle bekam, die päpstliche Bulle, damit war er vogelfrei und auch sogar die Reichsacht bekam. Und das war das Letzte, er durfte sich auch nicht durch die weltlichen Mächte irritieren lassen. Und das, wenn wir das Leben Luthers uns anschauen, dann hat das schon stattgefunden. Wir sind nämlich über manche Dinge in Luthers Leben wirklich erstaunt und da gab es eine Irritation. Aber das muss man alles mal unter diesem Gesichtspunkt sehen, dieser Kampf, den der Luther gekämpft hat, der so umwälzend war, dass es zum Beispiel Kriege nachher gab, dass es einen 30-jährigen Krieg gab. Das war ja, da ging ein kleiner Mönch, entdeckte Dinge und brachte sie zum Vorschein, aber mit einer wahnsinnigen eigenen Energie und Kraft, die dahinter steckt. Und wenn wir den Film, in dem Film möchte ich gerne eine Szene erwähnen, da ist der Luther kämpft in seiner Zelle und schrubbt und arbeitet und geißelt sich, weil er irgendwie Zweifel hat, weil er nicht so richtig vorwärts kommt. Und da sagt dann sein Vater, der sagt dann, er soll nach Rom gehen. und soll nach Rom pilgern und das würde ihm wahrscheinlich helfen in diesen ganzen Kämpfen. Und dann pilgert er nach Rom und das ist da ja auch so in dem Film gezeigt. Und dann denkt er, was machen die hier eigentlich? Prostituierte bieten sich Mönchen an. Da waren ja Sachen, die da geschahen und er dachte, wo bin ich hier? Und dann kommt er da nach Rom und dann kriegt er ja diese Aufforderung, er kann seinen Vater befreien. Oder erlösen, indem er ganz viele Gebete spricht und immer eine Stufe an so einer Kirche höher und auf jeder Stufe musste er beten. Und da sieht man in diesem Film so, wie der da betet, ein Stück weiter geht und betet und denkt, was mache ich hier eigentlich? Warum sage ich das? Ich wollte gerne durch diese kleine Einführung deutlich machen, dass der Glaube nicht billig ist, sondern dass der Feind diesen Glauben auf perfide Art und Weise versucht anzugreifen. Ich habe den Satz gelesen und der hat mich irgendwie beschäftigt. Seit dem Sündenfall beanstandet der Gegenspieler Gottes, dass Gott die Menschen retten wollte. Und das, was so frustrierend ist, wir sagen, wenn wir den Film sehen, was haben die damals gemacht? Und wir können das gar nicht verstehen. Aber wenn wir mal wirklich darüber nachdenken, was war letztlich der Hintergrund in der damaligen Zeit, dass nämlich letztlich unter dem Namen des Christentums eine Verzerrung des Gottesbildes stattgefunden hat. Der teure Preis Jesu am Kreuz musste seine Bedeutung verlieren und dafür hat Gott gesorgt. Es standen überall die Kruzifixe und man beugte sich sogar vor Kreuzen nieder. Das Kreuz war noch da, aber die Bedeutung hatte verloren. Dass allein nämlich dieses Werk nötig war oder ausreichte, um zu Gott zu kommen. Es hatte sich was dazwischen geschoben. Sichtbare Dinge kamen in den Vordergrund. Wir denken an die Reliquien und all diese ganzen Dinge, die wunderbaren Kirchen. Alles das beeindruckte die Menschen. Der eigene Verdienst bekommt einen hohen Stellenwert. Und das ist auch so perfide. Es ist schön, der eigene Verdienst. Ich kann machen, ich kann schaffen, ich kann es erreichen. Und das war dann auch, das haben die Leute dann auch gedacht. Und mit der Angst vor dem Fegefeuer konnte man diese Verdienste ja auch antreiben. Und letztlich ging auch da oder rückte auch da das Eigentliche in den Hintergrund. Und der letzte Punkt hier auf der Folie, Menschen werden durch Gewalt und Angst in ihrem Recht auf Selbstbestimmung geschnitten und das war wirklich unter dem Mantel des Christentums und genau das hatte Gott nicht gewollt und es war eingetroffen. Noch einmal, allein durch Glauben, das ist keine billige Sache. Das, was Luther entdeckt hat, hört sich so einfach an. Aber hier hat ein Kampf stattgefunden, der immens war. Und wenn ich diese fünf auf unser lese und diese fünf Punkte auf unser heutiges Leben projiziere, dann entdecke ich auf einmal, hey, der Feind ist heute genauso unterwegs. Der möchte gerne unser Gottesbild verzerren. Er möchte gerne dafür sorgen, dass der Preis, den der Jesus am Kreuz bezahlt hat, nicht mehr so in Bedeutung hat. Er möchte sorgen dafür, dass die sichtbaren Dinge in den Vordergrund rücken. Und wir leben in einer Welt, die geprägt ist vom Gucken im Internet, in all den ganzen Medien. Es wird fokussiert auf das Sichtbare. Wir wollen spüren, wir wollen erleben, all diese Dinge. Und wir können jetzt auch wieder in diesen fünf Punkten letztlich auf die anderen zeigen. Aber jetzt überlegen wir doch mal selbst, wie ist das bei uns? Wie ist mein Gottesbild? Wie empfinde ich gegenüber das, was der Jesus am Kreuz getan hat? stütze ich mich auch mehr auf sichtbare Dinge, merken wir, das trifft uns auch. Und der Luther, das ist das Schöne, und wir müssen heute mal ein paar Bibeltexte auch mal ein bisschen länger lesen, weil Luther eben diese Wahrheit, diese wichtigen Wahrheiten in der Bibel letztlich gefunden hat. Und ich möchte gerne diesen Text aus Römer 3 lesen. Und weil das ein schwieriger Text ist, zugegebenermaßen, und wir können da auch jetzt nicht tief drauf eingehen, habe ich mit Farbe mal so ein bisschen was hervorgehoben, was zu diesem Thema jetzt dazugehört. Ich lese aus Römer 3, Vers 21. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Also die Grundlage ist der Glaube und sie kommt denen zugute, die glauben. Und dass sie, es geht weiter, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Das haben wir letzte Woche gehört. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer am Kreuz für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie jedem zugute. Nicht durch Zahlen, nicht durch Vermögen, nur der geistlichen Welt, jedem. Ja, weiter in Vers 26. Ja, durch das Sühnopfer Jesu hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist der wichtige Punkt, sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Nicht auf mein eigenes Können, nicht auf die Dinge, die ich vielleicht zahlen kann, nicht auf das, was Heilige tun, was die Kirche tut, sondern aufgrund eben dieses Glaubens, dieses ganzen Vertrauens auf Jesus. Und der letzte Satz, das ist eigentlich der Satz Luthers, wenn man so sagen will, der letzte Vers 28, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Und Luther hat in seiner Übersetzung an dieser Stelle stehen, dass man aufgrund des Glaubens allein für gerecht erklärt werden. Und da kommt auch dieser Ausdruck her. Wir haben letzte Woche schon viel von diesem Thema gestreift, deswegen möchte ich da nicht tiefer drauf eingehen, aber ich möchte gerne nochmal versuchen, das einfacher in Worte zu fassen, worum es letztlich ging. Und der Punkt ist, dass wir in dem Glauben, und das haben wir ja auch schon eingangs gehört, lernen, oder dass das den Glauben ausmacht, Ja zu Gott zu sagen. Dass es da einen Gott im Himmel, einen allmächtigen Gott gibt, dem alle Rechte sind, dem alle Macht gebührt, dem alle Herrlichkeit gebührt, Ja zu diesem Gott zu sagen. Dass wir Ja sagen zu dem Urteil, das Gott über uns Menschen gesprochen haben. Wir haben letzte Woche gehört, wie schwierig und wie kritisch dieses Urteil letztlich ist. Aber er ist gerecht und er muss eigentlich Sünde strafen und er muss seinen Zorn über die Menschen ausgießen. Und deswegen müssen wir aber Ja sagen, das ist sein Recht, das kann er tun. Aber das Gute ist ja, dass wir auch Ja sagen können dazu, dass Gott selbst für uns eintritt. Und ein Ja dazu zu finden, dass die Sünde durch das Sterben Jesu am Kreuz, das Problem der Sünde gelöst wurde. Und letztlich ein Ja dazu zu finden, dass Gott mich angenommen hat. Und das war die Erlösung für Luther. Ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott angenommen und Gott hat nicht im ersten Fokus mich ins Fegefeuer zu schicken, sondern er hat im Fokus mich zu sich zu ziehen. Er hat im Fokus mich mit ihm in Verbindung zu bringen, mit ihm. Und dass wir direkte Gemeinschaft haben mit ihm. Und dass wir am Ende eben auch Ja dazu finden, und das ist ein sehr schwieriges Ja im Glauben, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, ein Ja, dass ich durch Jesus neues Leben habe. Es heißt nicht mehr der Verdienst, sondern Jesus Christus hat neues Leben in mir geschaffen. Und der Glaube beinhaltet auch das für mich in meinem Leben wahrzunehmen. Und ich möchte die vier Ja's, die jetzt hier gelb markiert sind, Ja zu Gottes Urteil und so weiter, die möchte ich gerne mal anders nochmal zusammenfassen. Allein durch Glauben, und das ist mein erster Punkt, allein durch Glauben bedeutet Wissen, dass du angenommen bist, dass dir vergeben ist und dass du geliebt bist von Gott. Also das merken als ersten Punkt. Wissen, dass du angenommen, dass dir vergeben ist und dass du geliebt bist von Gott. Ja, und jetzt können natürlich die einen herkommen und sagen, super, ich brauche nur Glauben, ich brauche nichts mehr zu tun. Und darüber sind echte Kämpfe auch entstanden, muss man auch sagen, weil Luther gesagt hat, allein durch Glauben und nicht mehr durch Taten wird man errettet, man braucht also nichts zu tun. Und es gibt dann eben die eine Gruppe, die sagt, wir brauchen nichts mehr tun, es reicht einfach der Glaube. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die auch dann dem entgegensetzt, ja, wir glauben an den Herrn Jesus als Erlöser, aber er ist ja auch gleichzeitig unser Herr. Und weil er unser Herr ist, unterwerfen wir uns und tun etwas. Und das gehört dann beides zusammen. Und da merkt ihr, wir kommen jetzt zu einer ganz entscheidenden Problematik, nämlich Glaube und Werke. Und diese beiden Gedanken sind falsch, letztlich. Und ich möchte gerne ein bisschen nachdenken im Folgenden, wie das Verhältnis zwischen Glaube und Werke ist. Und auch Luther musste mit dieser Thematik kämpfen. Denn er hatte ja auf der einen Seite in Römer 3, Vers 28 festgestellt, dass wir aufgrund des Glaubens allein für gerecht erklärt werden. Und zwar unabhängig von unseren Leistungen. Aber dann ist er nach Jakobus gekommen und dann hat er auf einmal gesehen, in Jakobus wird das ein bisschen anders dargestellt. Und ich lese den Abschnitt aus Jakobus, zusammenwirkte, hier ist 24. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Hier ist die Rede von Abraham. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Boah, das ist jetzt aber ein Gegensatz. Wie kriegen wir diesen Gegensatz unter die Füße? Und das hat Luther lange drum gekämpft. Der hat sogar auch wieder da so gekämpft in seiner Art, dass er gesagt hat, ich möchte das, den Jakobusbrief aus dem Kanon der Bibelbücher rausnehmen. So weit ging das bei ihm. Aber worum es geht, ist hier, dass der Glaube auch mit unserem Leben im Zusammenhang gestellt werden muss. Echter Glaube beeinflusst, was wir tun. Da ist ein Unterschied zu dem, was ich denke, was ich glaube und was ich tatsächlich glaube. Und ich möchte gerne ein Beispiel aus dem Alten Testament dazu bringen, und zwar von dem Mose, als er den brennenden Dornbusch fand und sah und da den Auftrag von Gott bekam, er sollte das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und dann geht Mose nach Ägypten und sagt zu dem Volk Israel, ich habe den Auftrag, euch aus dem Land Ägypten rauszuführen. Das musste das Volk Israel glauben. Und nur weil sie es glaubten letztlich, sind sie mit Moses gegangen. Sie haben geglaubt, dass Mose diesen Auftrag hat. Sie haben geglaubt, dass er sie aus Ägypten rausführt. Und sie sind mit Moses gegangen. Sie haben also geglaubt und das hat Taten bewirkt. dann sind sie mit Mose rausgezogen aus dem Land Ägypten, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber sind sie rausgezogen und sind in der Wüste und da sagt der Pharao, Mensch, ich bin ja bekloppt, die ganzen Arbeitskräfte weglaufen zu lassen, ich mache mich hinterher und hole sie zurück. Und dann steht das Volk Israel vor dem Roten Meer, kam nicht weiter. Und hinten merken sie schon, da gab es eine dicke Staubwolke, da kamen die Ägypter mit ihren uns hier aus Ägypten. Und dann sagten sie zu Mose, du hast uns hier aus Ägypten rausgeführt. Und dann sagen sie, ist es nicht genug, dass wir in Ägypten hätten sterben können, müssen wir jetzt hier in der Wüste sterben? Und da war auf einmal dieser Glaube, dass Mose sie herausführt, der passte nicht mehr mit dem ursprünglichen, mit den Taten mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das so versteht. Also einmal war der Glaube bewirkte, dass sie mitgegangen sind. Jetzt kam eine große Not und dann traten sie auf einmal zurück. Und dann sieht man eine Diskrepanz zwischen dem, was sie dachten zu glauben und dem, wie der Glaube tatsächlich war. Und wir können jetzt sagen, okay, war ja früher lange Zeit Herr, aber wir können auch diese Beispiele auf uns beziehen. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, geben ist seliger als nehmen, sagen wir, klar, stimmt, geben ist seliger als nehmen. Nur, wie sieht das mit unserem Portemonnaie aus? Wie sieht das, was wir denken, geben ist seliger als nehmen, ja, denken wir, aber hat das eine Auswirkung, dass wir vielleicht mal ein paar Scheine auch oder Taten oder sonst was weitergeben? Oder wir sind so fromm und denken, wir vertrauen nicht auf Gott, Geld, wir vertrauen auf Gott und das hat Gott ja auch gesagt, er wird für uns sorgen. Und wenn dann auf einmal eine geldliche Krise kommt, dann wird's ernst. Und dann auf einmal, es fällt uns schwer. Nochmal anders ausgedrückt, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, oder wir glauben daran, weil wir das so eine Ahnung haben, Feuer ist heiß. Und weil wir diesen Glauben haben, dass Feuer heiß ist, tue ich meine Hand nicht ins Feuer oder nähere mich nicht so stark dem Feuer, dass ich mich verbrenne. Also hier ist quasi ein Glaube an ein Naturgesetz, das mich automatisch mein Tun bestimmt. Oder wir glauben daran, dass zum Beispiel der Kaffee uns Belebung schenkt. Dann trinken wir den Kaffee, deswegen trinken wir den dann vielleicht. Wir glauben, dass wir binden uns nicht an der Erde fest, so wie man das möglicherweise auf dem Mond, der Erde ist genug schwer. Wir binden uns nicht fest, weil wir ganz einfach davon ausgehen, hier auf der Erde ist genug Schwerkraft, wir können hier über die Erde gehen und bleiben auch unten. Was ich mit all diesen Beispielen eben deutlich machen möchte, ist, dass oder dass man vielleicht so das ein bisschen versteht, dass letztlich, wenn wir sagen, wir glauben, dann hat das eine Auswirkung auf das Leben. Und Glauben und Taten gehören einfach feste wie ein Naturgesetz zusammen. Und wenn ich glaube, dann folgen diesem Glauben auch Taten. Glaube beeinflusst mein Handeln. Glaube und Werke gehören untrennbar zusammen. Das ist mein zweiter Punkt. Allein durch Glauben bedeutet, dein Glaube wird die Art, wie du lebst, beeinflussen. Das ist so, wenn wir wirklich glauben. Und ich möchte jetzt gerne das nicht falsch verstehen, den zweiten Satz in diesem Zusammenhang, aber es ist trotzdem auch eine Aufforderung, mal darüber nachzudenken. Lass dein Glaube die Art, wie du lebst, beeinflussen. Wir haben das letzte Woche so schön gehört, der Gunther hatte so einen schönen neuen Begriff geprägt. Wenn ich glaube, dass Gott gnädig ist, dann hat das Einfluss auf mein Leben. Dann bin ich gnädig. Und er hat letztes Mal gesagt, dann spreche ich gnädig. Wenn ich glaube, dass Gott barmherzig ist, dann bin ich barmherzig. Wenn ich glaube, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und unserer Schöpfung, dann werde ich Rücksicht nehmen auf die Natur und werde mich nicht wie eine Axt im Walde in der Natur bewegen. Wenn ich glaube, und so können wir das jetzt beliebig weiterführen, wenn ich glaube, hat das einen Einfluss auf unser Leben. Und ich möchte uns gerne heute an diesem Sonntag dazu aufrufen, lass dein Glauben die Art, wie du lebst, beeinflussen. Jetzt nochmal im Zusammenhang, wissen, dass du angenommen, dass dir vergeben und dass du geliebt bist von Gott, lass dieses Wissen die Art, wie du lebst, beeinflussen. Ich möchte gerne zum Schluss auf den dritten Punkt kommen. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, jetzt muss man ja doch was tun. Und wenn ich jetzt meinen Glauben sehe, wie ist mein Glaube? Mein Glaube ist so, vielleicht sagen wir das, so schwach. Ich möchte gerne auch wieder ein Beispiel aus dem Römerbrief bringen, nämlich den Abraham. Wir sagen, dass Abraham der Vater des Glaubens ist. Und das sagt Paulus auch in Römer 4. Und ich lese jetzt auch nochmal den Text. Wie war es denn bei Abraham? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigene Leistung? Denn wenn Abraham aufgrund von Werken für gerecht erklärt worden ist, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann geht es weiter in Vers 17, Kapitel 4, Vers 17. Denn Abraham vertraute auf Gott, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nicht zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In der Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor all dem verschloss, ließ er sich nicht im Glauben entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Ein Beispiel von Glauben. Der Vater des Glaubens wird er in Römer 4 genannt. Abraham. Und ich möchte ganz kurz nur drei Stationen aus Abrahams Leben uns vor Augen führen. Vier. Abraham kriegt einen Ruf Gottes. Er lebt, so sagt die Bibel, in einer Gegend, wo die Menschen an viele Götter glaubten. Da gab es keinen christlichen Glauben oder irgendwas. Da gab es auch keine Bibel, nichts. Da gab es in dem Sinne keine Option, einen Zuspruch, Erfahrung Gottes. Und dann bekommt er eine Vision, einen Zuspruch Gottes und sagt, du sollst ausziehen aus deinem Land. Du sollst dein Vaterland verlassen und in das Land gehen, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich dort zu einer großen Nation machen. Und Abraham glaubte diesem Gott und ging los. Und das war schon wirklich eine phänomenale Tat. Er hat einfach sein Zuhause abgerissen, sage ich jetzt mal, er hat die Brücken hinter sich abgerissen und ist in die Ungewissheit gegangen. Denn Gott hatte nicht gesagt, du gehst da und dahin, sondern er hat gesagt, in das Land, das ich dir zeigen werde. Er wusste gar nicht, was jetzt kam. Und hätte er das gewusst, wäre es wahrscheinlich noch viel schwerer geworden. Aber Abraham ist gegangen. Aber dann ist er gegangen, dann war er einige Jahre unterwegs und dann gab es eine Hungersnot und dann hat er gehört, in Ägypten gibt es noch was zu essen. Also gingen sie nach Ägypten und da stellte er fest, er hat ja eine wunderschöne, und da wird gesagt, sie war wirklich sehr, sehr schön, die Frau Sarah. Und damals war das so, dass Herrscher, wenn sie schöne Frauen sahen, sich die einfach greiften. Und wenn da Männer im Weg waren, dann wurden die einfach eliminiert. Und dann nahm man sich die Frau. Und davor hatte Abraham Angst. Und Abraham sagt zu Sarah, du bist meine Schwester. Und dann wird der Pharao uns nichts tun. Aber der Pharao hat sich trotzdem Sarah genommen. Und der Pharao wollte auch mehr von Sarah, als sie nur in seinem Harem haben. Aber da hat Gott eingegriffen. Eine peinliche, echt peinliche Situation für den Vater des Glaubens. Der Pharao sagt, wieso hast du mir das nicht gesagt? Wieso hast du mir nicht von deinem Gott erzählt? Der Abraham zieht weiter. Und 11 Jahre später meinte Sarah, das mit großem Volk und großer Nation, das wird hier nichts. Wir müssen da mal was machen. Und da hatte Sarah den, für wie sie dachte, klugen Einfall und hat gesagt, ist doch nicht so schlimm, Hauptsache das Kind kommt von dir, nimm doch meine Magd. Und da hat der Abraham, das muss man mal sagen, hat der Abraham nicht gesagt, hör mal Sarah, wir haben die Verheißung von Gott, dass wir Kinder kriegen und dann brauche ich das getan. Hat er nicht gesagt. Der Abraham hat das getan. Auch mit immensen Folgen für die Weltgeschichte. Und wieder 13 Jahre später kommt Gott zu Abraham und bestätigt nochmal seine Verheißung. Und da heißt es in der Bibel, sollte ich, der schon fast 100 Jahre bin, noch ein Kind bekommen? Er stellt das vor Gott, in Anwesenheit Gottes, in Frage. Aber wie heißt es hier in diesem Text? Und das ist letztlich das, was ich glaube, was das Wesentliche ist. Und was Paulus uns auch damit erklären will. Hier in dem Text heißt es, in Vers 17, diesem ersten Vers auf der Folie, denn Abraham vertraute auf Gott, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Was machte seinen Glauben aus? Und ich möchte das gerne mal so formulieren. Sein Glaube war nicht die Stärke seines eigenen Glaubens, sondern sein Glaube war die Person, an die er glaubte. Und er glaubte an diesen Gott, den mächtigen Gott, der die Schöpfung gemacht hat. Das ist ja in 1. Mose gesagt. Ne? Er sprach und es war. Also das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Und was und der Tote lebendig macht, also auch einen toten Leib, ein Mann, der nicht mehr kann, eine Frau, die nicht mehr kann, also Kinder bekommen. Er glaubte an diesen Gott. Und deswegen, was zeigt uns das? Es ist nicht das Wie Abraham glaubte. Und ich möchte das, wie gesagt, mit allem Respekt sagen, weil Abraham, wir haben viel, viel mehr als Abraham damals hatte. Das war schon wirklich, wirklich ein Vater des Glaubens. Aber es ist nicht das wie Abraham glaubte, nicht die Qualität des Glaubens, sondern wenn er glaubte, sondern an wen er glaubte. Seine Hoffnung war nicht stark, sein Glaube war schwach. Aber seine Hoffnung lag in Gott. Was für ein Gott. Es war der Gott, der das Nichtsein ruft, als wäre es da. Es war der Gott, der der Schöpfer aller Dinge ist. Es ist der Gott, der aus Tod zum Leben, aus Tod Leben hervorrufen kann. Das ist mein dritter Punkt. Auch nochmal eine Aufforderung. Lebe dein Glauben nicht aufgrund der Qualität deines Glaubens. Da könnten wir verzweifeln, wenn wir auf die Qualität unseres Glaubens hoffen müssten. Lebe dein Leben im Wissen darum, wer Gott ist. Und deswegen haben wir heute Morgen diese Lieder gesungen von diesem großen Gott. Wissen, ja, er ist Gott. Er ist der, der uns dieses neue Leben auch gibt, der selbst unseren, ich möchte mal sagen, toten Körper, also wir sind nicht in der Lage, etwas für ihn hervorzubringen, aber durch seine Kraft, und das ist der Glaube, durch seine Kraft, durch seine Macht, aus Toten, aus uns Toten, schafft er es, etwas hervorzubringen. Lebe dein Leben in dem Wissen darum, wer Gott ist. Ich fasse das jetzt nochmal hier zusammen. Wir glauben an einen großen Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Wir glauben an den Gott, der das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Der Tod vom Tod zum Leben führen kann. Und es hat noch nie hier jemanden gegeben wie Jesus. Sein Leben, seine Liebe, seine Lehre, sein aufopferungsvoller Tod am Kreuz und seine Auferstehung drücken seine Einzigartigkeit aus. Du wirst nicht in der Lage sein, einen besseren Gegenstand des Glaubens zu finden. Wisse, dass du angenommen bist von diesem Gott, dass dir von diesem Gott vergeben ist, dass du geliebt bist von diesem Gott. Und lass dieses Wissen die Art, wie du lebst, beeinflussen. Lebe dein Leben nicht aufgrund der Qualität deines Glaubens. Lebe dein Leben im Wissen darum, wer Gott ist. Allein durch Glauben.